Zuerst noch ein ganz ein bisschen eine Werbung muss ich noch machen. Und zwar für ein paar Bücher. Der Buchladen wird auch morgen noch geöffnet sein, wenn ihr fahrt. Aber ein Buch, das ich immer gerne empfehle, ist von Wilhelm Busch, Jesus, unser Schicksal. Das ist seit Jahrzehnten ein Buch, das man einfach weitergeben kann, das Evangelium klar, deutlich, einfach beschrieben. Und ich freue mich, dass in Wilhelm Busch das da damals so eine Gnade gegeben wurde, das zu schreiben. Dann, ich habe letzten Winter wir hatten ja letzten Winter die Skiweltmeisterschaft hier in Schladming. Da waren so 350.000 Leute hier in 2 Wochen und wir waren da so drinnen, waren auch beteiligt mit Missionsprojekten. Der Tobi hat evangelisiert. Hier hatten wir Kaffeestube und so weiter. Und ich habe mit einem Freund die Wintersportbibel gemacht. Das ist ein Neues Testament und Sprüche und mit 30 Berichten von Winterspitzensportlern. Und das sind, ich glaube, es wäre eine gute Bibel zum Verschenken. Es sind, speziell wenn es mit Skifahren ein bisschen was zu tun hast, viele bekannte Skifahrer, die auch eine Beziehung zu Christus haben, Skispringer, alles Wintersportarten, sind da eben auch drinnen. Dann noch ein Büchlein, das ich gerne gebe an Leute, die mit dem Glauben relativ wenig am Hut haben, ist die Einladung. Und das ist, da trifft ein Mann im Kaffeehaus auf die Art mit Jesus Christus und isst mit ihm gemeinsam. Und stellt ihm allerhand Fragen, die ein Mensch so stellt, der vom Glauben über Gott, der schon nachdenkt, aber Gott eher ablehnt. Und es ist hochinteressant, das einfach zu lesen. Das ist wie so ein kleiner Roman, den man gut lesen und gut verschenken kann. Nach wie vor eins meiner Lieblingsbücher ist Leben in Gottes Gegenwart von Bruder Lorenz und Frank Laubach. Und das hilft mir immer zu beten. Das ist der eine, der war ein Koch in einem Kloster im 16. Jahrhundert, Bruder Lorenz. Frank Laubach, der hat im letzten Jahrhundert gelebt. Und einfach, wie man tagsüber in den kleinsten Dingen mit Gott in der Gemeinschaft lebt. Ich finde das ganz hilfreich für mich. Vielleicht genießt es auch der eine oder andere. Das sind 60-Sekunden-Andachten. Die lese ich jeden Tag mit meiner Frau in der Früh. Mehr Zeit haben wir nicht. Aber nein, wir lesen auch Losungsbüchlein. Und wir lesen immer dieses Losungsbuch schon ein paar Jahre. Ist jeden Tag eine kleine Andacht. 60 Sekunden, wie gesagt. Von verschiedensten Autoren, Martin Luther, Magnus Malm, von Dozer, Augustinus, Brennan Manning und so weiter. Und das sind gute Andachten, die sind lebendig, darum lese ich ganz gerne. Und dann noch von Ian Thomas, das ist der Gründer der Fackelträger, der ist vor etwa 5, 6 Jahren gestorben, 93. Lebensjahr. Durch ihn hat Fackelträger begonnen, 1945 in England. Und das ist ins Deutsche übersetzt kraftvolles Christsein. Es sind 40 so Andachten drin von Major Thomas. Kann ich auch nur empfehlen. Gibt es alles im Buchladen drüben. Manchmal ist es hilfreich, wenn man was empfohlen kriegt. Es gibt ja so viele Bücher. Übrigens, da gibt auch die machen immer einen Kalender. Das macht gar nicht ich, das macht der Verlag, der SCM. Darum ist mein Name so groß, das gefällt mir nicht allzu gut. Aber die Bilder sind alle von Lothar, von unserem Koch. Unser Koch, der Lothar, der ist ein Profifotograf, der ist echt gut. Sind alle von ihm, bis auf eins, ist von einem Freund in Ramsau. Und von mir sind halt ein paar Sprüche drinnen. Aber das sind ganz nette, ist ganz nett. Gibt es auch in groß. So. Ja. Für 2014 übrigens. Kattel, da ist dein Schlüssel. Oh, entschuldige. Es war reine Absicht, gell, Peter? Sorry. Ja, mit Ballwerfen war ich noch nie gut, tut mir leid. Zu den Büchern noch. Dann noch was anderes. Manchmal fragen mich auch Leute zwischendurch, wie läuft eigentlich der Dauernhof finanziell? Wie geht das überhaupt? Und wir sind da sehr gesegnet insofern, dass unsere Programme fast immer ausgebucht sind. Das ist ein Riesensegen. Und dafür können wir nur Gott dankbar sein. Und darum können wir mit den Freizeitbeiträgen, die die Leute bezahlen, um hier zu sein, können wir eigentlich den laufenden Betrieb decken. Das ist ja außergewöhnlich für Missionswerk. Weil wir sind doch 14 Angestellte hauptamtlich und das läppert sich ganz schön zusammen, was man an Ausgaben hat. Aber wir haben im Jahr ungefähr zwischen 8-12% an Spendengeldern von dem Gesamtumsatz. Und das sind genau die 10%, mit denen wir die Gebäude immer verschönern, verbessern, dazubauen und so weiter. Das heißt, wenn Leute nicht geben würden, die sagen, ich glaube an die Arbeit, ich finde das super und wir wollen da helfen, könnten wir mit dem Preis, wie wir es haben, das nicht machen. Wenn doch Gott dir das ans Herz legt, das sind so Kärtchen, das kann man über Deutschland, über die Klostermühle machen. Die meisten von euch sind ja aus Deutschland. Dort kann man auch die Spenden steuerlich abschreiben oder wie man das nennt, wenn ihr das über die Klostermühle macht. Für Österreich geht das nicht. In Österreich, du kannst schon spenden, aber du kannst es nicht bei den Steuern abschreiben. In Deutschland funktioniert das. Die Kärtchen sind beim hinten draußen, wenn das jemand gerne tun möchte und Gott dir das ans Herz legt. Die Segelfreizeiten übrigens, ich bin schon öfter auf unserem Boot gewesen, wir haben ja ein Segelboot da. Habt ihr mal den Film gesehen, Mamma Mia? Ist ein bisschen peinlich, der Film. Aber das ist die Insel, auf der wir sind. Skopelos. Und das ist, Skopelos ist, wenn hier Thessaloniki ist und hier Athen ist, in der Mitte Volos. Und dann sind die Sporaden, nennt man die. Das sind ein paar so Inseln, Skathos, Skopelos und so weiter. Und wir haben Arbeit mit Theo und Sandra, die ihr gesehen habt. Die sind auch am Dauernhof angestellt. Und wir haben das Segelboot geschenkt gekriegt. Das ist eine lange Geschichte. Auf jeden Fall haben wir das. Und wir konnten dann also ein Grundstück kaufen auf dieser Insel, auf Skopelos. Und da haben wir inzwischen ein kleines Häuschen für Theo und Sandra und noch ein Ehepaar. Da könnt ihr auch beten dafür. Mein Wunsch wäre, dass wir ein griechisches Ehepaar noch finden, die sich da einbringen. Weil momentan wird die Arbeit echt nur getragen von Theo und Sandra. Fantastisch, fast 20 Jahre bereits. Aber wenn in Deo was passiert, dann können wir das Segelboot in die Luft sprengen. Dann weiß ich nicht, was wir mit dem machen können. Es hängt so viel von ihm ab. Und da wäre ich echt dankbar, wenn es dafür betet, dass da jemand echt Gottes Ruf hört. Es beginnt mit Gebet. Wir haben das diese Woche gelernt und gehört. Und da möchte ich euch bitten dafür. Es ist nämlich eine echt gute Arbeit. Das Schöne am Segelboot ist, es sind nur 12 Leute, das heißt Gäste und 4 Crewmembers, also 16 insgesamt, mehr haben nicht Platz. Und du bist echt zusammen auf dem Boot. Man legt jeden Tag an, so um 4 Uhr Nachmittag auf einer anderen Insel, bewohnt oder unbewohnt, ist meistens in so einer Bucht, geht mit dem Schwimmen. Man kann auch schön wandern gehen, die Berge sind ja relativ hoch. Wenn du da auf den 3 Fingern, die es da gibt, bis da sind ja die Berge 2000 Meter hoch, gehst aber von null weg. Also das ist zweimal so viel wie auf dem Sulzenhals. Gell? Wenn man will, kann man auch wandern und so weiter. Und vom Geistlichen her ist es immer echt wertvoll, weil man einfacher Ruhe hat. Also ein bisschen vom Wasser her auch ein Kontrast zum Dauernhof jetzt. Gut, dann für heute Abend, ich möchte nicht zu lang halten, aber so 20 Minuten möchte ich euch etwas zeigen aus Johannes Kapitel 4. Erinnert euch, wir haben am Montag und Dienstag haben wir geredet über Körper, Seele, Geist und dann über Johannes 5, über die Heilung des Kranken, über den Gelähmten. Und da war natürlich im Vordergrund die Heilung seiner körperlichen Behinderung. Das war offensichtlich für jeden und das stand da auch im Vordergrund. Und heute möchte ich noch kurz schauen auf eine Begebenheit, wo es nicht um körperliche Heilung geht, sondern um eine seelische Heilung und auch geistlich. Und zwar im Johannes Kapitel 4 mit der Frau die am Brunnen sitzt, die Samariterin. Es ist nämlich so, die Frau am Brunnen, wir werden es gleich sehen, die war ja körperlich gesund. Die brauchte keine körperliche Heilung, aber Jesus ist ihr Arzt geworden. Denn ihre Seele war krank. Und ich muss auch persönlich sagen, es gibt Zeiten in meinem Leben, da bin ich körperlich krank. Die hat man ein-, zweimal im Jahr, Grippe oder sonst irgendwas. Und wenn man auch ein bisschen ungeduldig ist wie ich mit Krankheit, aber wenn ich körperlich krank bin, kann ich es wenigstens einteilen. Ja, ich habe halt Grippe und was weiß ich und brauche Antibiotikum, das ist okay. Ich kann es einteilen, warum ich nicht so viel tun kann. Aber manchmal, so empfinde ich es, ist meine Seele krank. Und das sind oft Zustände, vielleicht hast du sie nicht, aber mir geht es so, ich bin körperlich gesund, meine Frau ist auch gesund und die Kinder auch. Meine Beziehung zu Hannelore ist auch okay, mit den Mitarbeitern ist auch okay. Ich habe eine Arbeit, die ich prinzipiell gerne tue. Ich arbeite nicht zu viel. Ich habe weder Burnout-Gefahr und ich habe auch kein Bore-out-Gefahr. Ich arbeite auch nicht zu wenig. Finanziell ist es auch okay, keine größeren Schulden. Der Schnee ist vielleicht auch noch schön im Winter und im Sommer das Wetter wie jetzt. Alles okay und trotzdem geht es mir nicht gut. Es geht mir innerlich schlecht. Und das Frustrierende dabei ist, ich weiß nicht warum. Und ich frage mich da oft, schlagt es mal auf, Psalm 42, Vers 6, das müsst ihr euch einrahmen. Denn das spricht so sehr, ich glaube, in unser Leben hinein. Egal jetzt auch, wo du im Glauben stehst, das gilt für jeden Menschen. Aber im Psalm 42, Vers 6, da schreibt der Psalmist: Was bist du so aufgelöst, meine Seele, und stöhnst in mir? Harre auf Gott. Der Psalmist, der betet hier nicht zu Gott, sondern er redet mit sich selbst. Er spricht zu sich selbst und sagt: Ja, Seele, was ist los mit dir? Warum bist du aufgelöst? Warum stöhnst du in mir? Was ist los mit dir? Und wisst ihr was, so geht es mir auf. Ich sage: Hans-Peter, was ist los mit dir? Du hast ja keinen Grund, irgendwie schwermütig zu sein, es ist alles okay. Und trotzdem geht es mir schlecht. Und das ist, wo die Seele krank ist. Und ab und zu ist nicht der Leib krank, der hat Grippe, auch unsere Seele hat manchmal Grippe. Auch die ist manchmal krank. Und auch hier ist Jesus unser Arzt. Und Jesus begegnet hier dieser Frau am Brunnen, am helllichten Tag, und ich lese ein paar Verse. Im Johannes Kapitel 4, wenn du mitlesen willst, fühl dich frei, ich lese von Vers 3 an, Johannes 4, Vers 3. Jesus verließ Judäa und zog wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samaria ziehen. Es kommt nun eine Stadt namens Sychar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort eine Quelle Jakobs. Jesus nun, ermüdet von der Reise, setzt sich ohne weiteres an die Quelle nieder. Es war um die 6. Stunde, das ist Mittag. Da kommt eine Frau aus Samaria, Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren weggegangen in die Stadt, um Speise zu kaufen. Die samaritische Frau spricht nun zu ihm: Wie bittest du, der du ein Jude bist, von mir zu trinken, die ich eine samaritische Frau bin? Denn die Juden verkehrten nicht mit den Samaritern. Was mir hier besonders gefällt ist, es steht, Jesus musste durch Samarien ziehen. Eigentlich, wer die Juden, die Geschichte ein bisschen kennt, ist, hier müsste eigentlich stehen, Jesus musste um Samarien herumgehen. Denn das musste ein Jude tun. Juden gingen nicht durch Samarien. Weil da war eine Feindschaft zwischen Samariter und den Juden, ist geschichtlich bedingt, weil sich die Samariter mit den Syrern vermischt haben, das war ein sogenannter Mischvolk. Und die Juden, die haben gesagt, mit euch Unreinen wollen wir nichts zu tun haben. Aber Jesus musste durch Samarien, kam an den Brunnen, und das gefällt mir auch, Jesus nun ermüdet von der Reise. Jesus als Mensch war müde, er war durstig, er bat um Wasser.
Jesus empfand all die Dinge, die wir empfinden. Jesus empfand Zorn und warf ein paar Leute aus dem Tempel raus. Jesus fühlte sich einsam und bat seine Freunde, für ihn zu beten. Jesus hat menschlich all das mitgemacht, was wir mitmachen. Und was auch außergewöhnlich ist, ein Jude spricht normalerweise in der Öffentlichkeit nicht mit einer Frau, zumindest ein rabbinischer Jude nicht. Darum sagt auch die Frau, was fragst du mich um Wasser, die ich eine Frau bin? Das ist extrem ungewöhnlich. Und dann sagt Jesus Folgendes, im Vers 10. Jesus antwortet und spricht zu ihr, wenn du die Gabe Gottes kenntest und wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Die Frau spricht nun zu ihm, Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn lebendiges Wasser? Du bist doch nicht größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gab. Er selbst trank daraus und seine Söhne und sein Vieh. Und Jesus antwortete und sprach zu ihr, jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Ein Brunnen ist unheimlich wichtig, aber ein Brunnen, das war in der Regel kein lebendiges Wasser, keine Quelle, sondern eine Zisterne, ein Wasser, das steht. Und wer von euch war schon mal in Israel? Kann ich mal sehen? War viele. Wer in Israel war, der weiß, wie wichtig Wasser da unten ist. Wir in Österreich haben ja keine Ahnung, denn wir haben so viel Wasser, wir können es gar nicht verbrauchen. Für uns ist Wasser nie ein Problem. In Israel ist Wasser Gold. Und in Israel ist es ein riesiger Unterschied, ob du eine Quelle lebendiges Wasser hast oder ob du eine Zisterne hast, wo das Wasser steht. Wer von euch war in En-Gedi am Toten Meer, da wo die Quelle fließt, Sommer und Winter. Zwar nicht viel, aber sie fließt. Ein bisschen grün und so weiter, das ist lebendiges Wasser. Ein Stück weiter ist Masada, die Hochburg von dem wahnsinnigen Herodes. Der hat Zisternen gebaut, die hätten 10 Jahre davon leben können, aber früher oder später wäre es ausgegangen. Das ist der Unterschied zwischen Zisternen und lebendigem Wasser. Jeremia 2, Vers 13 übrigens ist ein interessanter Vers. Den muss ich euch vorlesen. Jeremia 2, 13 sagt Gott, zweifach Böses hat mein Volk begangen. Mich, die Quelle lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen auszuhauen, rissige Zisternen, die das Wasser nicht halten. Er vergleicht hier lebendiges Wasser, die Quelle, mit einer Zisterne, die Risse hat und die das Wasser nicht halten können. Und die Frage hier an dich und mich ist eine ganz einfache. Lebst du von der Quelle oder lebst du von Zisterne? Jemand hat mal so gesagt, viele von uns leben nach dem Zisternenprinzip. Wir laufen von einer Zisterne zur anderen und stillen so immer wieder unseren Durst. Von einem Urlaub zum anderen, von einem Auto vielleicht zum anderen, von einer Beziehung zur nächsten, so wie diese Frau hier, die Samariterin. Manche vielleicht sogar von einer Dauernhoffreizeit zur nächsten. Man rettet sich so durch von einer Zisterne zur anderen. Ich kriege öfter E-Mails oder Briefe von lieben Leuten, die mir schreiben, Hans-Peter, ich muss wieder mal in den Dauernhof kommen, ich muss wieder mal geistlich auftanken. Ich weiß genau, was Sie meinen, ist auch wunderschön. Aber ich schreibe Ihnen dann auch, weißt du, du musst nicht auftanken, denn du hast die Quelle des lebendigen Wassers in dir. Seht ihr, wir sind immer versucht, uns immer zu füllen und dann laufen wir wieder trocken. Und da müssen wir uns wieder füllen. Und Jesus sagt hier im Vers 14, das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben fließt. Ist eine Quelle, die in uns ist, und das ist Jesus selbst. Diesen Winter, das war so lieb, da waren wir auch hier am Abend zusammen. Und da habe ich immer eine Fragestunde. Das mache ich im Winter immer einmal die Woche, am Donnerstagabend. Kann man fragen, was man will. Und da hat jemand gesagt, der war vor 20 Jahren schon mal hier, der hat gesagt, Hans-Peter, wie schaffst du es? Ich war vor 20 Jahren hier, dass du heute mit derselben Freude dastehst und genau dasselbe predigst wie damals. Mit derselben Freude. Und das Schöne war, ich musste gar nicht antworten. Eine ältere Frau, die kommt schon jahrelang, ist aufgestanden und sie hat eigentlich für mich geantwortet dann. Und sie hat gesagt, sie hat eine Geschichte gehört, da war ein Brunnen in einer alten Stadt, ein alter Stadtbrunnen. Und der sprudelte Wasser Jahr für Jahr, Jahrzehnte für Jahrzehnte. Und jemand ging zum Brunnen und fragte den Brunnen, ja, wie schaffst du das, Tag und Nacht, Jahr um Jahr Wasser hervorzusprudeln? Wie geht das nur? Und der Brunnen hat geantwortet, ich bin nur der Brunnen, ich bin nicht die Quelle. Ich bin nicht die Quelle, ich bin nur der Brunnen. Und wisst ihr, was das ist, das Geheimnis? Ich bin nicht die Quelle und du auch nicht. Die Quelle ist Jesus Christus in dir. Ich werde in dir zur Quelle des lebendigen Wassers werden. Und du bist der Brunnen. Und darum ist es auch nicht anstrengend. Das ist so wunderschön. Wenn man aufhören muss, für Jesus zu arbeiten, sondern sagt, Jesus, hier bin ich der Brunnen. Und du bist die Quelle. Und genau das bietet Jesus dieser Frau an. Leider ist es, da muss ich echt sagen, leider, so schön viele Dinge in unserer reichen, materialistischen Welt hier sind. Es gibt viele schöne Dinge, keine Frage. Aber einen großen Nachteil haben wir. Wir haben in unserer Welt so viele Zisternen, dass wir die Quelle nicht mehr brauchen. Und wenn eine Zisterne vertrocknet, dann läufst du zur nächsten, weil es gibt so viele. Es gibt so viele aufregende Sachen in unserer Luxuswelt. Darum ist es, glaube ich, auch oft so, dass in Ländern, wo Materialismus nicht so vorhanden ist wie bei uns, die Offenheit für Gott, für die Quelle viel größer ist. Sie erkennen, ich brauche die Quelle. Aber die brauchen wir auch. Jesus sagt über die Zisternen, jeder, der von diesem Wasser trinken wird, der wird wieder durstig werden. Es stillt dich vielleicht für den Moment, aber es kann dich nicht zufriedenstellen. Und dann ist interessant, diese Frau im Vers 15, sie spricht jetzt zu ihm, Johannes 4, 15, die Frau spricht zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit mich nicht dürste und ich nicht hierher kommen muss, um zu schöpfen. Und er spricht zu ihr, geh hin und rufe deinen Mann und komm hierher. Die Frau antwortet ihm und sprach zu ihm, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, da hast du recht gesagt, ich habe keinen Mann, denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Hierin hast du recht geredet. Und die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Und das ist jetzt ganz interessant. Jesus sagt, ich gebe dir die Quelle des Wassers, und die Frau sagt jetzt, Jesus, gib mir dieses Wasser. Endlich ist mal ein Mensch, der das will, was Jesus anbietet. Und was tut Jesus? Er sagt, bring mir deinen Mann. Was hat das mit dem Ganzen zu tun? Warum gibt er ihr nicht ewiges Leben? Hochinteressant, wenn man das so nachliest. Wisst ihr warum? Weil ihre Männerbeziehungen waren der Ersatz für Gott. Er hat die Wunde, den Finger auf die Wunde gelegt und er hat da gesagt, ich gebe dir mein ganzes Leben, aber du musst das loslassen, was du jetzt glaubst, dass dein Leben ist. Denn darum wirst du nie Erfüllung finden. Es hat noch ein zweites übrigens, das kannst du nachlesen, im Könige, denn die Samariter hatten 5 Götter aus Syrien importiert und Jahwe, Den Gott Israels haben sie auch noch angebetet, nebenbei. Darum sagte er, 5 Männer hast du. Er spricht über Samaria. Und den du jetzt hast, ist nicht deiner. Jahwe ist es auch nicht. Das heißt, es gibt im Johannesevangelium immer verschiedene Ebenen, um die es geht, nicht nur um eine. Aber bei der Frau spricht er hier, übrigens, das Problem dieser Frau war nicht Unmoral. Sie hat zwar unmoralisch gelebt, aber das war nicht ihr Problem. Denn wäre Unmoral ihr Problem gewesen, hätte Jesus zu ihr gesagt, so wie in Johannes 10, geh hin und sündige nicht mehr. Zu ihr hat er ganz was anderes gesagt, bring mir deinen Mann. Weil das war das, was sie gehindert hat, um wirkliches Leben zu bekommen. Und wisst ihr, wie bekomme ich ewiges Leben? Indem ich es empfange. Wie kann ich es empfangen? Indem ich es ergreife. Ich muss es annehmen. Ein Geschenk muss ich annehmen. Das ist es. Wenn ich jetzt die Hände zu habe, kann ich das Geschenk nicht nehmen. Da gibt es übrigens, das stimmt, habe ich nachgeschaut, da gibt es eine Affenart in Afrika. Wisst ihr, wie die sie fangen? Die haben ein Gefäß, das ist oben schmal und unten weit, und da geben sie Nüsse hinein, die dieser Affe liebt. Der Affe greift rein, nimmt die Nuss und kann aber mit der Hand nicht mehr raus. Und der Jäger kommt, das ist die Falle, und schlachtet den und isst ihn, und der Affe lässt nicht los. Das ist unser Problem. Wir lassen das nicht los, was uns zum Tod führt. Und Jesus sagt zu dieser Frau, bring deinen Mann, denn das ist das, was du als Ersatz für mich glaubst zu haben, das dich aber nie befriedigt. Übrigens noch nebenbei, mit Zahlen kann man schön spielen, und die Bibel, ich glaube, da ist ein mehr als nur Zufall dahinter. Die Zahl 7 ist ja die Zahl nicht der Vollkommenheit, weil Satan hat auch 7 Häupter, aber die Zahl der Vollheit. Es ist die volle Zahl, 7. Und so der 7. Mann, der wurde der Samariterin zum Erlöser. 5 hast du gehabt, denn der 6. ist es auch nicht, aber ich bin es. Der 7. Mann ist es bei ihr. Und diese Frau dann sagt zu ihm, ja, du bist ein Prophet, warum weißt du das? Und dann ist ja auch interessant, das lese ich noch vor und dann schließen wir, aber im Vers 25, die Frau spricht zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus genannt wird. Wenn jemand kommt, wird er uns alles verkündigen. Die kannte die Tora, die 5 Bücher Mose, das kennen die Samariter. Und Jesus spricht zu ihr, ich bin es, der mit dir redet. Das muss gewaltig sein, gell? Du sagst, ich weiß, wenn er mal kommt, der wird alles, mir alles sagen. Und Jesus sagt, ich bin es. Und dann lesen wir im Vers 28, die Frau nun ließ ihren Wasserkrug stehen. Das ist ein Zeichen dafür, sie hat das alte Leben zurückgelassen. Sie lässt das, woran sie gehangen hat, zurück. Und ging weg in die Stadt und sagte zu den Leuten, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Dieser ist doch nicht etwa der Christus. Und dann im Vers 39, aus jener Stadt aber glaubten viele von den Samaritern an ihn, um des Wortes der Frau willen, die bezeugte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie Jesus, bei ihnen zu bleiben, und er blieb dort 2 Tage. Und noch viel mehr Leute glaubten um seines Wortes willen, und sie sagten zu der Frau, und das gefällt mir unheimlich, sie sagten zu der Frau, wir glauben nicht mehr um deines Redens willen. Denn wir selbst haben gehört und wissen, dass dieser wahrhaftig der Heiland der Welt ist. Wisst ihr, was wir uns für euch wünschen? Nichts mehr, nichts weniger, als dass du morgen nach Hause fährst und sagst, was der Tobi, der Hans-Peter, der Johnny, der Andi gesagt haben, der Charlie. Und deswegen bin ich vielleicht hellhörig geworden. Aber ich glaube nicht an Jesus wegen Tobi und Hans-Peter und Charlie und Andy, Johnny. Ich glaube an Jesus, weil ich ihn persönlich kennengelernt habe. Er geht mit dir. Ja, es braucht Leute, damit du auf Jesus hingewiesen wirst. Aber bleib nicht bei den Leuten hängen. Christen können dich auch enttäuschen. Und lass dich weder von Christen von Jesus wegbringen, noch soll es der einzige Grund sein, um zu Jesus zu kommen, sondern du sollst bei ihm sein, um Jesu willen. Wir glauben nicht mehr, sagen sie der Frau, wegen deines Zeugnisses willen, so schön das ist. Wir glauben an Jesus, denn wir haben ihn selbst kennengelernt. Und wir wissen, es ist der Heiland der Welt. Und das ist, warum es uns gibt. Das ist, warum wir tun, was wir tun. Und Gott gebraucht es immer wieder zu seiner Ehre. Und dafür sind wir ihm dankbar. Lieber Vater, wir danken dir für das gewaltige Wort, das wir hier haben. Und jeden Tag können wir daraus lesen und lernen. Danke auch für Menschen, die uns helfen, dein Wort besser zu verstehen, die Inhalte reicher zu ergreifen und zu erfassen für unser eigenes Leben. Herr, danke, dass du dich uns offenbarst durch dein Wort, durch deinen Heiligen Geist, durch die Schöpfung, die Natur, durch andere Menschen, durch die Umstände und Erlebnisse, die wir durchmachen. All das gebrauchst du, Gott, um zu uns zu reden. Wir haben keine Entschuldigung, Herr. Wir hören dich in so vielen Facetten, wenn wir nur bereit sind, deine Stimme zu hören. Vater, so segne uns. Und ich bitte dich, segne diese Leute hier, wenn sie nach Hause gehen, an den Platz, wo du sie berufen hast. Wenn eine Änderung dran ist, Vater, so lege es ihnen ans Herz. Und ich bete, dass wir den Mut haben, dir zu gehorchen. Danke, Vater, dass du ein treuer Gott bist. Und wir in dir Gewissheit haben für jetzt und für ewig. In Jesu Namen. Amen.